Es gibt einen neuen Hilfskonvoi zu Ostern nach der Ukraine. Ukraine-Hilfe für Beresinka Mukachevo.
Mukachevo, genau. Wir starten zum siebten Mal nach Mukachevo und Beresinka. Das liegt an der slowakei-ungarischen Grenze, an der Ecke, an den Karpaten. Dort haben wir ein Waisenhaus, wo wir die Kinder beliefern, und ein Inlandsflüchtlingsheim, wo wir auch Menschen beliefern, die aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse nicht ganz in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Das sind ältere Menschen oder alleinerziehende Mütter. Genau, und da fahren wir jetzt zum siebten Mal hin und freuen uns, heute Gast in deiner Sendung zu sein, Jan.
Ja, damit hast du mich auch vorgestellt, was ja am Anfang einer Sendung so sein muss. Also Jan ist verantwortlich für diese Sendung. Und ihr seid jetzt schon das ist jetzt die siebte Tour?
Das ist unsere siebte Tour, genau. Und wir sind wieder unterwegs auf Märkten, wo wir uns vor den Einkaufsmärkten hinstellen und die Menschen informieren, wer wir sind. Wir sind eine gemischte Gruppe aus sieben Menschen aus Freiburg und Ukraine. Alex, der neben mir steht, ist einer davon als Ukrainer. Der wird nachher auch ein bisschen was erzählen. Und wir zusammen stemmen praktisch die ganzen Arbeiten. Drei Märkte haben wir, wo wir sind. Aber wir werden auch unterstützt von neun Schulen aus Ettenheim, Freiburg und Kirchzarten. Aber auch die VAG in Freiburg oder die Zimmerei Grünspecht, die Belegschaft, unterstützt uns mit Sammlungen.
Mhm. Wir werden nachher vielleicht noch ein bisschen auf die etwas gründlicher auf die aktuelle Situation eingehen, die ja sehr angespannt, sehr dramatisch ist. Aber vielleicht noch mal, an wen genau gehen eure Hilfen? Und was verteilt ihr, was sammelt ihr?
Genau, wir sind ja im regen Kontakt in Mukachevo, das Waisenhaus, das war eine ehemalige Pension. Da ist jetzt ein Mitarbeiter von der UNHCR drin, der betreut ca. 20 Kinder. Und dann schreiben wir vorher an, was er braucht. Und es sind ausschließlich Lebensmittel und Hygieneprodukte. Zudem haben wir damit angefangen, beim letzten Mal auch gemalte Bilder von der Grundschule in Bingen als Beispiel mitzunehmen. Und die Kinder in Mukachevo haben auch Bilder gemalt. Die haben wir wieder zurückgebracht zu den Kindern nach Bingen. Und da entsteht jetzt eine Freundschaft. Die Kinder in Bingen haben zum Beispiel eine Vernissage gemacht. Und das Foto habe ich wieder in die Ukraine geschickt. Und es ist sehr schön mit anzusehen, dass nicht nur Hilfsgüter transportiert werden, sondern auch menschliche, emotionale Inhalte. Circa 15 Kilometer daneben ist Beresinka. Es ist ein kleines Dorf. Dort hat eine tapfere Frau, die Katharina, die lebt in Kiew, hat verschiedene alte Gebäude umgebaut. Das Flüchtlingsheim war eine alte Schule. Da sind jetzt auch ungefähr 40 bis 60 Personen drin. Und seit wir da in Kontakt sind, braucht natürlich diese ganze Lebensmittelhygieneprodukte, um die Menschen dort zu versorgen. Und last not least, in diesem Magazin, in diesem Flüchtlingsheim in Beresinka, da dürfen sich auch Familien bedienen, die selber Inlandsflüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben. Und in diesem Dreiländereck, Slowakei, Ungarn, Rumänien, wo die Karpaten sind, sind ungefähr 300.000 Inlandsflüchtlinge beherbergt.
Vielleicht als kleine Ergänzung, wer es nicht weiß, UNHCR ist das Flüchtlingskommissariat der UNO.
Genau, exakt. Wenn wir über die Grenze gehen bei Ungarn, werden wir auch empfangen von diesem UNO-Mitarbeiter, und der begleitet uns die ganze Zeit, was für uns aber auch sehr angenehm ist. Falls irgendwas wäre, dann haben wir einen Ukrainer an unserer Seite.
Mhm. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen mehr eingehen auf die momentane Situation. Es hat ja da einen dramatischen Wechsel gegeben. Viele Ukrainerinnen haben gehofft, dass Trump würde halt irgendwie Frieden machen, weil der Krieg dauert ja schon 3 Jahre und viele Menschen sind gestorben und viele Leute werden noch sterben, um die man natürlich auch Angst hat, zum Beispiel vor allen Dingen Soldatinnen und Soldaten an der Front. Jetzt gab es ja eine kalte Dusche. Wie ist das in der Ukraine angekommen?
Vielleicht kann ich dazu ein bisschen was sagen. Ist es tatsächlich so, dass viele Menschen jetzt zum einen besorgt die Situation und die Entwicklung der Situation betrachten, beobachten. Andererseits, man muss auch sagen, jede Veränderung ist nicht nur ein Risiko, sondern ist auch eine Chance. Und wie die Ukrainer das, glaube ich, mehrmals bewiesen haben, versuchen sie eben auf die positiven Sachen, auf die Zukunft und eben auf diese Chancen zu gucken und sagen, ja, das stimmt, wir sehen große Gefahr, wenn die Hilfen irgendwie gestoppt werden, wenn jetzt Unterstützung weniger wird, ja, werden wir einfach verlieren. Ne? Andererseits, weil wir gerade diese veränderte Stimme oder auch Stimmung erleben, bedeutet für uns, dass wir als Ukrainer uns eher vereinen, eher gemeinsam sich hinter dem Präsidenten stellen, um eben als ein Volk, als eine Stimme, als eine Macht zusammenzusprechen. Und das ist eine positive Entwicklung. Da sehen wir auf jeden Fall als positive Entwicklung. Wir wollen, dass Krieg beendet wird. Das ist auch undiskutabel. Aber vielleicht müssen wir auch sagen, nicht zu jedem Preis. Nicht umsonst haben die Ukrainer 3 Jahre lang sich selbst und Europa verteidigt, um jetzt, ja, einfach so das jetzt alles aufzugeben. Deswegen, aber auch dort sehen wir positive Entwicklungen jetzt gerade nach den Wahlen in Deutschland. Auch diese Entwicklung, wo der Merz, war es gestern oder heute, wo er dann zu Macron gefahren ist, wo Macron schon davor beim Trump war. Ich glaube, diese Entwicklung ist auch, könnte man positiv nennen, dass Europa sich auch, wie soll ich sagen, proaktiv sich meldet, proaktiv sich einigt, vielleicht eigene Strategie und eigenen Plan entwickelt und uns auch umsetzt, anstatt nur im, ja, wie soll ich sagen, den
Fahrwasser der USA zu schippern und zu gucken, dass Washington das schon irgendwie macht.
Richtig. Und daher ist es halt jetzt gerade, glaube ich, sehen wir alle das so mit, ja, sehr, sehr, sehr differenziert, einerseits besorgt, andererseits als Chance für Entwicklung, was für Europa und Ukraine vielleicht sogar Vorteile bringen könnte.
Du lebst ja schon länger in Deutschland, 18 Jahre hast du vorhin gesagt. Ja. Du hast aber sicher noch Verwandte, Bekannte in der Ukraine. Ja. Wie geht es denen?
Ja, das ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Teile meiner Familien kommen von der Krim, was de facto russisch heute ist. Teile meiner Familie kommen ja aus Kiew, aus Lemberg. Meine Frau kommt aus Lemberg, eine Partnerstadt von Freiburg. Daher, das ist eine, ja, wirklich schwierige Situation, auch familiär. Seit Anfang des, also seit erstem Tag des Krieges, stehe ich an der Seite der Ukraine und versuche halt alles zu tun hier aus Freiburg, was nur möglich ist. Also hier vor Ort. Ne? In den ersten Tagen waren es viel, einfach in Aufnahmelager dabei zu sein, helfen, einfache Sachen zu übersetzen, Menschen zu helfen, sich irgendwie, ja, sich jetzt in Deutschland wieder sich wiederzufinden, einfach mal Gespräche zu führen und so weiter. Danach ging es in Richtung Behördengänge, Hilfe bei den Schulen und so weiter. Heute, erfreulicherweise, bin ich viel mehr damit beschäftigt, eben die Familien zu betreuen, die gerade auf der Jobsuche sind. Ne? Mhm. Thema Bewerbungen, Thema Umschulungen, Integration, und da gibt es also tolle, tolle wirkliche Erlebnisse, tolle Beispiele, Erfolgsgeschichten dazu. Aber das ist das, was glaube ich, meine Familie gerade versucht, sich auf solche Sachen zu konzentrieren. Was können wir selber beeinflussen? Wie können wir Menschen hier in Deutschland helfen und auch natürlich in der Ukraine? Und darüber hat Didi euch schon ein bisschen erzählt, was wir machen. Und das ist uns übrigens sehr, sehr wichtig, dass wir kennen die Menschen. Wir kennen auch deren Bedürfnisse und deren Probleme und versuchen gerade den Menschen vor Ort zu helfen. Das heißt, wir fahren dorthin und übergeben dann so mehr oder weniger Hand in Hand das, was wir dann hier eingesammelt haben und dorthin gebracht haben. Und das gibt uns Mut, das gibt uns auch Kraft, weiterzumachen. Und da da bin ich einfach so ein, glaube ich, starker Verfechter dafür, das einfach versuchen, auf die positiven Dinge sich zu konzentrieren und auf die, die man selber beeinflussen kann. Das tun wir jetzt seit 3 Jahren hier aus Freiburg und Umgebung.
Was jetzt hier die Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft, du hast von Jobsuche gesprochen und sowas. Was sind denn eigentlich die größten Hürden oder wie erlebt ihr auch die deutsche Gesellschaft? Wie reagiert man euch? Hat sich das auf euch, wie hat sich das im Laufe des Krieges vielleicht geändert?
Also, was man vielleicht wirklich sagen soll, und da höre ich nie auf, das positiv zu erwähnen, die Unterstützung der Gesellschaft finde ich einfach enorm. Was Deutschland und deutsche Bürger, einfach Menschen, sich leisten und seit 3 Jahren auch nicht aufhören, weiter Unterstützung zu leisten und zu helfen. Das ist so mein, also ich bin jetzt nicht überrascht, aber ich bin extrem dankbar dafür, dass das einfach nicht aufhört. Dass, wenn wir jetzt, wie Didi es gesagt hat, wenn wir vor den Märkten stehen und jetzt einen Flyer in der Hand haben und so ein bisschen unsere Geschichte erzählen und die Leute aufrufen und sagen, hey, ihr könnt das und das tun, dann ist es über 90%, auch nach 3 Jahren Krieg, sind Leute, die immer noch positiv das wahrnehmen. Sie wollen helfen und sie sind nach wie vor positiv eingestimmt. Und das ist zum einen. Und zum anderen gibt es natürlich viele Hürden. Ne? Eine ist, und die erste ist die sprachliche. Mhm. Da, wenn ihr wollt, können wir da auch ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich würde sagen, Staat und Mensch, ich glaube, da könnte man von beiden Seiten Besseres tun. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Familie, da ist jemand, der seit 2 Jahren hier in Deutschland ist und der würde gerne arbeiten. Aber solange er nicht B2 seine Sprachkenntnis nachweisen kann, kann er sich nicht bewerben, beziehungsweise die auch Jobcenter bzw. Agentur für Arbeit immer wieder verweisen und geben weitere Kurse und so weiter und so fort, anstatt zu sagen, hey, du kannst schon sprechen, du kannst schon auf, du willst einen Job.
Find den Arbeitgeber, der sagt, das ist okay mit dir,
richtig.
Das wird mit der Zeit noch ein bisschen besser werden, was wir hier so im Job brauchen, das lernst du noch drauf. Ne?
Okay, und, genau. Genau. Und natürlich sind auch viele Menschen, die mit, wenn man den von Anfang nicht diese Erwartungshaltung so vielleicht rüberbringt oder erklärt, dass eigentlich dein wichtigstes Ziel oder größtes Ziel wäre, dich zu integrieren, sich einzubringen und eine Arbeit, vielleicht einen Traumjob für dich zu finden. Ich habe einen Traumjob für mich in Deutschland gefunden. Ich bin glücklich dadurch. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was für eine große Rolle einen Job bei einem Mann oder eine Frau mit 30, 40, die jetzt nach Deutschland gekommen ist, wichtig ist. Und wenn die Leute das einfach nicht haben und das nicht sich dadurch nicht erfüllen können oder nicht sich wohlfühlen können und das ständig in diesen Durchkurs und andere Dinge, also behördlichen, auch viel Bürokratie sich beschäftigen, nach gewisser Zeit ist halt, ich glaube, passiert da automatisch eine gewisse Abstumpfung. Und da wünsche ich mir in Zukunft vielleicht, oder auch das mehr wäre mein Appell, von Anfang an klarzustellen, Unterstützung ist da, aber auch gewisse Erwartung ist da, sich so schnell wie möglich zum Beispiel in die Gesellschaft zu engagieren. Dazu gibt es auch gute Beispiele. Wir haben zwar ein paar Familien, da sind Leute sowas von hungrig, etwas zu tun. Sie langweilen sich zu Hause. Sie sind dann bei Freiwillige Feuerwehr, sind dann irgendwo in einem Verein engagiert. Der andere, den sind so ein Anwalt, den ich kenne, der ist dann in Kirchzarten jetzt als Tennistrainer für die Kinder. Engagiert sich und ist super glücklich dadurch, dass er vielleicht nicht jetzt einen großen Geld verdient, aber der ist halt Teil der Gesellschaft, der spricht Deutsch, der ist aktiv unterwegs. Und ich glaube, so beide Staat wie auch jetzt ein Mensch, der oder die nach Deutschland kommt, können dadurch viel schneller sich wieder sozusagen einigen, sich wieder finden, integrieren und glücklich sein. Ja.
Jetzt vielleicht noch ganz anders. Du hast vorhin gesagt, dass du kommst von der Krim.
Ja.
ich weiß jetzt nicht, auch wie weit noch deine Kontakte darin Richtung sind, aber wie sieht es jetzt auf der Krim aus? Was bedeutet diese Okkupation, die ja schon vor genau 11 Jahren stattgefunden hat, für die Menschen auf der Krim?
Schweres Thema, weil tatsächlich meine Mama, Papa, mein Bruder und Teile der Familie leben nach wie vor auf der Krim. Mhm. Und vielleicht sage ich etwas von Populäres, aber ich glaube, sie fühlen sich wohl dort gerade. Wir haben einen Konflikt in der Familie dadurch, weil ich vertrete die Position, dass ich sage, Überfall und das sozusagen entzerren dem Halbinsel von der Ukraine ist einfach so nicht geht. Und aber natürlich Teile in mir verstehen auch natürlich die Bevölkerung, die Menschen, die Mehrheit der Menschen auf der Krim, die sich offensichtlich russisch fühlen und sich zu Russland jetzt bekennen, sogar sich so fühlen, dort auch dem System und auch dem Putin, ich weiß nicht, auch dankbar beziehungsweise irgendwie ja, loyal sein zu müssen. Und das ist auch für mich so, okay, gut, akzeptieren kann ich das nicht, aber irgendwie verstehen kann ich auch schon die Menschen, jetzt meine Mama und Papa, die jetzt schon dreimal sozusagen ihr Pass schon tauschen müssen, sind in der UdSSR geboren, Staat, Land gibt es nicht mehr, dann waren sie Ukrainer, jetzt sind sie Russen. Also das wünsche ich natürlich auch keinem. So, und deswegen so diesen zwei Herzen so ein bisschen in meine Brust, wo ich Dinge politisch wie auch gesellschaftlich nicht akzeptieren kann. Aber wenn ich mit meinen Eltern spreche, verstehe ich auch, dass sie, glaube ich, nicht anders ticken oder auch wahrscheinlich die Dinge auch nicht anders sehen können. So, und in diesem Spannungsfeld befinden sich, glaube ich, viele, nicht nur ich, sondern viele, die jetzt so Teile der Verwandtschaft oder Familie irgendwo eher russisch haben und die anderen ukrainisch. Also ich unterstütze, wie gesagt, seit Anfang an und schon immer eher ukrainische Seite und Entwicklung Ukraine in Europa und sozusagen in diese Richtung auch. Ich bin damals gegangen, weil ich in Europa wegen Studium und dem Job halt, habe für mich dann meine Zukunft gesucht und gefunden. Das wünsche ich halt auch der jungen Ukrainer und Ukrainern.
Ja, Didi, kannst du vielleicht noch sagen, was, wie man bei euch mitmachen kann?
Ja, man kann bei uns selbstverständlich machen. Einerseits, wir haben eine wunderbare Homepage, www.help-ukraine-direkt.de. Dort sind unsere Kontaktdaten drauf. Wir brauchen natürlich Helferinnen und Helfer auf den Märkten. Wir sind jetzt am Samstag in Freiburg-Zähringen, dann am 22. März im Rieselfeld und am 29. Bad Krozingen. Dann müssen wir ja das Ganze in Merzhausen von unserem Kooperationspartner Einslädele auch noch bepacken. Also das wäre am 5. April. Also es gibt genügend Jobs, die wir brauchen. An Helfern könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und wenn jemand noch einen 3,5-Tonner mit Anhängerkupplung übrig hat, wäre ich auch dankbar. Dann könnte man mir nicht 3 Fahrzeuge schicken. Und es sieht männlich von der Spendenbereitschaft her diesmal wieder ganz gut aus. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wo kann man uns noch unterstützen? Wir sammeln natürlich auch Geld ein und mit dem Geld, dadurch, dass wir ja auch ukrainische Kontakte auch in der Ukraine haben, sind wir in der Lage, Geld in der Ukraine auszugeben, um genau die fehlenden Bedürfnissen für unsere 2 Stationen, beziehungsweise wir unterstützen noch in der Nähe von Kharkiv eine Station, wo wir dann genau das einkaufen können, was sie brauchen, weil zum Teil die Güter dort erheblich günstiger sind.
Ja, dann danke ich euch, dass ihr gekommen seid und wünsche viel Erfolg.
Vielen Dank, vielleicht noch.
Danke, Jan.
Einen kleinen Hinweis: Im November wollen wir zusammen mit dem Freiburger Blues Association, das ist der Freiburger Blues Club in Freiburg, am 8. November ein Benefizkonzert veranstalten, das wir live streamen werden. Und den Termin könnt ihr euch schon mal eintragen, 8. November, das wird eine große Sache. Schaut einfach bei uns auf der Homepage vorbei, dort machen wir unsere Reiseberichte auch rein, wie es gelaufen ist. Und ihr könnt euch natürlich bei uns auch melden. Vielen Dank fürs Zuhören.